Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Mit Raoul.
Hallo.
Mit Jim.
Hallo.
Und Raoul ist schon heute sehr schick angezogen. Er macht heute eine der wichtigsten Sendungen seines ganzen Lebens und steht unter enormem Druck. Die Geschäftsleitung hat ernst mit ihm gesprochen. Raoul, wie geht's dir?
Das wird heute historisch.
Okay.
Ja. Mhm. Darf ich anfangen?
Ja, mach ruhig.
Explodiere vor Energie. Yours.
Es gibt manchmal Bands, bei denen man sich fragt, warum kennt die nicht eigentlich jeder? Warum muss man das immer wieder erklären, wenn man sagt, ich bin Fan von dieser Band?
Und sich auch den Mut haben, Fan von der Band zu sein.
Oder auch sich dann zu sagen, ich lasse es lieber jetzt.
Es ist meins, es ist mein Tresor oder sowas.
Ja, genau. Es geht um eine Band, die Musiker lieben, Produzenten lieben sie, Pop-Nerds lieben sie sowieso, aber in der Popgeschichte stehen und standen sie nie ganz vorne. Und diese Band heißt, jetzt bräuchten wir eigentlich einen Tusch. Dankeschön, du Zauberer. Es geht um die Band, um drei Buchstaben, XTC, Ecstasy.
Ui.
Was sowas bedeutet wie Ekstase, ist natürlich ein Wortspiel, drei Buchstaben, die für einen Begriff stehen, der leider Gottes heutzutage eher mit einer Droge verbunden wird. Das ist immer das große Problem, wenn man die Band nennt. Da muss man vorher dann immer sagen, es geht um die Band XTC. Oder wenn man auch im Netz danach sucht, immer ein bisschen schwierig. Ich war mal so hervorragend blauäugig und bin mit einem I Love XTC zu einem Kindergartenveranstaltung meines Sohnes gegangen. Und das kam nicht so gut. Egal, möchte ich nicht weiter drüber reden. Jedenfalls, warum diese Band für viele Menschen eine der besten Popbands der 80er Jahre ist und trotzdem bis heute so was gelten wie The Great Lost Popband, das verstehe ich bis heute nicht. Ich habe deswegen immer ein inneres großes Bedürfnis, über diese Band zu reden und warum nicht mal in diesem Podcast?
Überraschend eigentlich.
Ja, das
ist eigentlich überraschend. Der Anlass für diese Folge ist, bei unseren Freunden aus dem Hohen Norden, Linus und Thorsten reden über Musik. Und da haben wir auf Tipp von Linus ein ultimatives XTC-Album-Ranking des Jahrhunderts gemacht. Und wir verlinken euch das auch in den Shownotes. Das ist sehr unterhaltsam geworden. Wir haben uns gediebt, wir haben uns gestritten, wir haben uns gezankt über die richtige Reihenfolge der Alben. Die haben, glaube ich, 12 Alben insgesamt veröffentlicht.
So viel?
Welt.
Echt?
Ja, ja. Und danach dachte ich, wir reden hier immer über die Band mal. Es ist auch die Band, die uns zumindest Jim, Hank und mich zusammengeführt hat, weil wir alle drei XTC-Fans sind. Und das war einer der Gründe, warum wir diesen Podcast auch machen. Deswegen haben wir uns auch getroffen oder überhaupt, wir beide, Jim, haben uns deswegen vor 150 Jahren kennengelernt.
Sehr richtig.
Ja.
Die gibt's auch schon so lange.
Deswegen habe ich
haben gesagt, noch angefangen so mit so einer kleinen
Wahnsinn,
Handtrommel.
Ja. Und also wirklich, die Folge hat mir so einen großen Spaß gemacht. Und habe ich gesagt, ich mache da jetzt auch mal was.
Mutig.
Das war allerdings eher etwas für Fortgeschrittene. Ein bisschen Nerdkram. Und da ich ja weiß, lieber Stefan, dass du bisher noch kein Anhänger dieser Band bist, habe ich gesagt, ich mache es nicht für Fortgeschrittene, sondern ich mache XTC für Anfänger.
Oh, sehr schön. Vielen
genau
Dank. Vielen Dank
so
für deine Rücksicht.
Heißt die Folge. Und sie ist speziell für dich.
Okay, Mann.
Also das ist eine ganz persönliche Folge für dich.
Vielen Dank.
Und alle anderen, die sich natürlich angesprochen fühlen und auch neugierig geworden sind. Und bevor wir jetzt richtig anfangen und ins Eingemachte gehen, nein, es wird wirklich witzig. Stefan, guck nicht so kritisch. Es wird lustig.
Wenn du irgendwo eingeladen bist und du weißt nicht genau, was es zum Essen gibt und die Leute sagen dir, boah, das haben wir extra für dich gemacht und du willst natürlich die Leute nicht enttäuschen. Das heißt, du
dann gibt's musst auch probieren. Bevor wir anfangen, Jim, ganz kurz, warum XTC?
Ja, gute Frage. Mich haben sie Anfang der 80er irgendwann ereilt und dann sind wir irgendwo nach 85 nach England gefahren und da habe ich mir die erste Dukes of Stratosphere geholt und also die, eigentlich das, was mich am Cage gerattelt hat, also am Käfig gerüttelt hat, war die English Settlement, also das Doppelalbum mit unglaublichen Liedern drauf. Aber auch alles davor und danach, also die allerletzten waren nicht mehr mein Fall, aber ja, da ist so viel Popkunst drin, das muss man schon, ja, kann man sich gerne erschließen, manche spricht es auch sofort an. Und wenn man deren Reputation in der Musikwelt sich anschaut, dann haben sie zwar keine riesigen Verkaufszahlen, aber unglaublich viele Leute referenzieren auf die und sagen, das ist unglaublich, was die gemacht haben.
Ja, sehr schön. Dankeschön.
Man vergleicht ja auch manchmal mit den Hopeless Cases.
Leider nicht. Ja, wir fangen bei Null an. XCC kommen aus Swindon. Das ist eine englische Industriestadt, Südwestengland, hat ungefähr 200.000 Einwohner. 200.000 Einwohner ist irgendwas zwischen Potsdam und Aachen. Also nicht besonders
Hannover
auch. Ja, Hannover auch? Ja,
okay. Hannover ist größer.
Ja? Ja. Halb 500.000 Hannover, ja. Ich habe in Hannover gelebt. Ich wusste es nicht. Halbe Million, ja.
Ja, und man fragt sich, warum kommt eine der originellsten Popbands überhaupt aus so einem Ort wie Swindon? Kann ich nicht beantworten. Ich war da noch nicht. Ich weiß nur, dass im Jahr 72 dort zwei Figuren aufeinander getroffen sind, die für den Fortgang unserer Geschichte sehr entscheidend werden. Ach, du leidest richtig.
Nein, ich finde das schön. Ja. Nein, überhaupt nicht.
Das ist Andy Partridge an der Gitarre und an den Vocals und Cullen Moulding Bass und Vocals. Das sind die beiden Singer-Songwriter der Band und ich würde mal ganz kess behaupten, sowas wie in Lennon McCartney, das New Wave Post-Punk. Partridge ist eher wie ein kreativer Vulkan, hat tausende von Ideen, die aus ihm heraussprudeln. Und Moulding eher ist ruhiger, melancholischer, melodischer, strukturierter. Also zwei sehr unterschiedliche Songwriter, die sich aber gegenseitig immer angetrieben haben. Und der dritte im Bunde ist Terry Chambers, das ist der Schlagzeuger. Erster, zwei Alben von XCC tauchen 1978 auf. Das ist einmal White Music und Go To. Und sie klingen so, wie man sich damals, glaube ich, New Wave am besten vorstellen kann. Ein bisschen kantig, hektisch, nervös, tendenziell etwas aggressiv. Damals mit an Bord war ein Keyboarder namens Barry Andrews, der auf sehr besondere Art und Weise seine Keyboard-Licks da reinhaut. Also ich weiß nicht, ob er mit dem Finger gespielt hat oder doch eher mit dem Hammer. Also sehr eruptiv, sehr speziell, macht die Musik tierisch unruhig, sagen wir es mal so. Dennoch blitzen damals schon ganz großartige Songs auf, wie zum Beispiel This is Pop, ganz fantastischer Song. Hat allerdings tatsächlich dann dazu geführt, dass das Keyboard-Spiel von Barry Andrews zu kreativen Differenzen führte zwischen Partridge und Andrews. Und nach dem zweiten Album hat Andrews die Band verlassen und hat unter anderem danach die Band Shriekback gegründet. Aber das ist, glaube ich, eher schon etwas für Pop-Nerds. Einige werden sie kennen.
Wir haben sie auch schon gehört.
Wir haben sie schon gehört, das stimmt, ja. Ja, und sie haben sich dafür aber dann einen zweiten Gitarristen an Bord geholt. Angeblich war übrigens, was ich vor kurzem erst gelesen habe, Thomas Dolby, den ihr vielleicht auch kennt, ein Popheld der 80er Jahre im Gespräch als Keyboarder bei XCC, aber sie haben ihn nicht genommen. Oh. Er ist nicht genommen worden. Also sie haben sich für Dave Gregory entschieden, als der Hauptgitarrist, der Beatles-Touch hat, sehr melodisch rüberkommt, ganz hervorragender Gitarrist. Damit wird die Musik auch sehr viel spannender und interessanter. Das hört man dann direkt auf ihrem, also wir sind 78, wir gehen ins Jahr 79, auf ihrem ersten großen Wurf.
Ja, ich möchte eine Wortmeldung. Zur ersten Platte noch sagen, dass da eine fantastische All Along the Watchtower Coverversion drauf ist, genau. Die für mich der Star des ersten Albums ist.
Ja, das ist für mich schon ein Beweis für ein originelles Cover, weil sie den Song total auseinandernehmen und neu zusammensetzen. Ja, ihr drittes Album heißt Drums and Wires. Drums für Schlagzeug, Wires für die Gitarrenseiten aus Stahl. Ja, ich habe eben schon gesagt, erster großer Wurf. Da sind so Sachen drauf wie Helicopter, When You're Near Me, I Have Difficulties oder 10 Feet Tall. Ihr erster richtig großer Hit, dadurch habe ich sie auch kennengelernt, geschrieben von Colin Moulding, den möchte ich euch jetzt auch vorspielen. Der heißt nämlich Making Plans for Nigel.
Ein ziemlicher Indie-Hit damals.
Ja.
We're only making plans for Nigel. We only want what's best for him. We're only making plans for Nigel. Nigel just needs that helping hand. And if young Nigel says he's happy, he must be happy, he must be happy, he must be happy in his world.
Ich habe ja auch eine Sendung über Ecstasy in der Schublade, aber die wird jetzt erstmal vertagt. Da werde ich nochmal meine Favorites spielen, wenn sie sich jetzt hier nicht überschneiden. Aber das ist natürlich schon der Klassiker. Das ist das Ding, mit dem sie die meiste Popularität damals hatten und einen wunderbaren New Wave Song rausgekloppt haben. Also so einen post-punkigen Song, der auch echt Hitpotenzial hatte. Auch der Text ist schlau, wie die allermeisten Texte von den beiden. Und sehr hintergründig, übrigens sehr oft sehr politisch, auch nicht immer amerikafreundlich und auch nicht religionsfreundlich und. Also das, da muss man sich mehr mit befassen, auch was sie singen. Und die Instrumentierung hier finde ich auch gut gemacht.
Sehr schönes Lied. Die ich schon kenne, aber als Coverversion von Nouvelle Vague. Also New Wave, Nouvelle Vague.
Genau.
Also die auch, ich kann die Coverversion auch von Nouvelle Vague sehr empfehlen, aber diese Version hier finde ich auch, also weil ich in dem Fall in der umgekehrte Reihenfolge sozusagen, trotzdem ein sehr schön und wirklich tolles Lied auch vom Text und jetzt auch in der Version auch wirklich auch sehr gut instrumentiert. Also sehr, trotzdem, also sehr 80er-Style irgendwie. Wann ist die?
79.
79, genau. Also man hört schon, aber sehr schön, ja. Sehr, sehr gutes Lied. Ja,
Also ich kann gar nicht sagen, was dieser Song bis heute für einen Zauber für mich hat, aber das war, also ich glaube, das war sogar der erste Ecstasy-Song, den ich gehört habe, ich war hin und weg. Er kommt eher unspektakulär daher, aber er ist unglaublich raffiniert, die Melodie bleibt hängen, auch der Beat bleibt hängen. Ja. Ein erster großer Wurf auf einem wirklich ganz fantastischen Album.
Auch das Schlagzeug, was da gespielt wird, ist nicht einfach plöpp, 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 sondern der spielt da sehr spannend im Hintergrund. Das ist top produziert, sehr leicht blechern, federnd gemacht und das ist für mich ein klasse Song. Und das ganze Album ist natürlich der Hammer. Also das war das erste Album, was einen richtig geflasht hat.
Ja, absolut, genau. Dieses Album gilt als eines der besten New Wave Postpunk Alben überhaupt und auch, es schafft es sogar auch regelmäßig unter Top 100 Listen bei Platten aus den 70ern.
Okay.
Da ist das Album auch regelmäßig drauf. Und es zeigt schon das, was ich an Ecstasy so liebe. Das sind Songs zum Anfassen. Du kannst den Song sofort ergreifen und spätestens beim Refrain bist du mit drin. Also da wird nicht groß rumgejammert oder gemacht, sondern du bist auf dem Punkt genau in dem Song drin. Und das ist das, was Ecstasy dir eigentlich bis zum Ende ihrer Karriere geliefert haben. Und das hat mit diesem Album meiner Ansicht nach angefangen. Auch ein sehr ikonisches Cover, der Hank mir gemalt. Das hängt bei mir im Wohnzimmer, das Cover.
Wie gesagt, 79, ja. Gab es schon interessante Sachen, auch so Sounds wie Gary Numan damals mit U-Boy Army und so. Aber das ist halt, das, im Rock-Kontext war das hier auch durchaus neu.
Ja. Es wird noch besser. Wir gehen in das Jahr 1980 und zwar zu Black Sea. Und Black Sea ist eins meiner Inselalben. Also ist unter meinen Top 10 Alben überhaupt.
Aber auch sehr düsteres Zeug
da drauf. Ja, ist sehr düsteres Zeug auch drauf. ich liebe es bis heute, die Band steht in Taucheranzügen auf dem Cover.
Also alten Taucheranzügen.
Ja, alten Taucheranzügen. Ja, man muss das Cover sehen. Es ist sehr skurril, alles ein bisschen düster. Es klingt härter, direkter, explosiver als seine Vorgänger. So als würde die ganze Band unter Strom stehen und sie hauen Songs raus, die, ja, ach Gott, die für die Ewigkeit sind. Zum Beispiel Generals and Majors, Respectable Street. Wir haben eine sehr bissige, teilweise zynische Gesellschaftsbeobachtung, überdrehte Pop-Energie. Das gesamte Album ist heutzutage wie so etwas wie die Spitze des intelligenten New Wave, sage ich mal. Es ist auf der einen Seite experimentell anstrengend, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr eingängig. Also so Sachen wie Travels in a Hillion zum Beispiel, das ist
düster.
Düster und anstrengend.
Aber ich finde es natürlich super.
Und dann gibt es, was auch mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, die Singles, die B-Seiten der Singles, die sie damals gemacht haben, die sind auch nicht von dieser Welt. Also allein die B-Seiten waren so gut, ich bekomme fast die Tränen.
Ich sehe das.
Living in the Smokeless Zone, glaube ich, ne? Zum Beispiel. Einer der überragenden Single, die man heutzutage auf dem Album, auf der CD findet. Damals gab es sie nur in einer Compilation später. Ja, und wir kommen jetzt zu dem ersten Andy Partridge-Song. Jim wird sich fragen, welchen Titel nimmt er denn jetzt von diesem hervorragenden Album? Ich habe mich wirklich für den Titel, für den Eröffner, den Opening Track entschieden. Andy Partridge zum ersten Mal hörst du bewusst seine Stimme, Stefan. Es ist der Titel Respectable Street. Und hier kommt etwas zum Tragen, was mich sehr angesprochen hat, nämlich Andy Partridges Stimme, die teilweise kurz vor überschlagen ist, für viele sehr überdreht ist. Linus hat in unserer Ranking-Show gesagt, dass die Stimme auf den frühen Sachen von Ecstasy ihm zu anstrengend sind und er kann sie nicht hören. Mich hat das genau getriggert, genau diese Stimme. Damit steht oder fällt alles. Ich bin mal gespannt, wie du auf ihn reagierst.
Die Bridges oder Chorusse, die sind halt so intelligent gestrickt und so eigenwillig und so im Ohr bleibend. Das sind schon sehr kunstvoll gestrickte Songs jetzt, ne? Also. Ja.
Bitteschön.
Wobei, das ist jetzt hier ein fast rockiger Song.
Ja. Respectable Street von Black Sea. Ich gehe schon wieder ab hier. Dieser Song, stellvertretend für viele, viele andere Songs auf diesen zwei eben besprochenen Alben, der hat diesen Zauber, der mich direkt anspricht. Wenn das Stück heute irgendwo laufen würde und ich würde es nicht kennen, nehmen wir mal an, das geht. Ich würde sofort zum DJ rennen und sagen, was ist das? Es hat irgendwas, was mich sofort trifft und anspricht und ich kann es nicht erklären. So wie damals, ich meine, das war 80, 81, da war ich 15 und heute mit 60 sitze ich hier und ich bin immer noch hin und weg davon. Ich kann dir das nicht erklären, warum das so ist.
Ich war 4 und Nein, also so muss ein Schlagzeuger übrigens auch klingen, ja. Also das, ich weiß nicht, ob John Leckie da schon Produzent war, weil der ja immer großen Wert auf Schlagzeugsachen gelegt hat. Aber das ist halt auch wunderbar produziert. Die haben auch lange im Studio gehangen für die Geschichten. Und der, es ist auch eine tolle Kombination, die Stücke eben Partridge und Molding. Das ist sehr unterschiedliches Zeug, was denen auch jeweils eingefallen ist. Und in dieser Kombi haben die unglaubliche Dinger rausgekloppt. Und man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass die immer den gleichen Song gemacht hätten.
Ja.
Also das ist schon hohe Kunst der Popmusik und das ist jetzt hier ja eher Rock gewesen,
ja,
aber sie haben alle, sie haben alles drauf gehabt.
Ja, sehr gut, das ist sehr moderne, also das, das ist ja, würde man nicht denken, dass es schon von, weiß nicht wie viele Jahre jetzt, 40, 45 Jahre alt ist. Ich fand diese Gitarre auch wirklich sehr gut. Ich finde seine Stimme auch wirklich sehr gut dazu. Und ich glaube, du holst mich langsam in die Welt von Ecstasy. Ich habe einfach nur bis jetzt noch nicht wirklich in Ecstasy reingehört.
Ah, du hast mit dem falschen Album gestartet.
Ja, nee, ich glaube, mit gar keinem Album gestartet.
Ich glaube, du hast ihm mal eins geschenkt und das war ein spätes und das hatte einfach nicht den Wumms der frühen Sachen.
Das hier ist fantastisch gut. Ja. Also wirklich sehr gut.
Also ich wage mich jetzt, ich meine, wir werden ja nicht so wahrgenommen, aber ich stelle die Behauptung auf, wenn wir uns zurückbeamen in das Jahr 81, die 80, 81, würde ich sagen, neben Police, Ecstasy damals die beste Band der Welt. Police war ja riesengroß damals. Ecstasy immer auch als Vorband von Police gespielt übrigens. Aber ich erzähle gleich, wie es weitergeht, okay, warum wir heute nur noch über Police sprechen. Das
oh, bei.
Ja.
Wir haben hier schon Anrüfchen in der Leitung hier von der Geschäftsleitung wieder. Mal gucken, was die davon halten, was du hier so sagst. Aber ich persönlich finde, dass eben die, du wusstest eigentlich nie, was sie mit dem nächsten Album dir kredenzen. Das war immer anders und ideenreich. Da zogen sich die Stimmen durch, die man kannte, bestimmte auch sehr von Folkmusik beeinflusste Linien, die sie in ihren Liedern hatten. Aber das war ein Füllhorn halt, ne?
Ja.
Mit vielen, vielen, vielen spannenden Ideen und Sachen. Und deshalb sind sie auch, und das würden die ganzen super bekannten Musiker der Jetztzeit nicht sagen, Ecstasy ist ein riesen Einfluss und eine der Popgruppen überhaupt. Das hat Gründe.
Ja, gut. Mhm. Wir springen ein Jahr, 81, wie gesagt, es sind ein Album, mäßig ist da nichts passiert, aber 82 entwickeln sie sich weiter. Und da kommt ihr erster großer Wurf, ihr erstes Doppelalbum, English Settlement, mit einem, kann man sagen, ikonischen Cover. Wenn man es einmal gesehen hat, auf dem Cover ist das berühmte Uffington White Horse drauf. Das ist eine sogenannte Geoglyphe, also auf ein Kreidefelden gezeichnetes weißes Pferd oder Skizze eines Pferdes. Und das haben die übernommen. Und ja, ihr glaubt es gar nicht, wusste ich nicht, Hypnosis hat dieses Cover gestaltet.
Ja, ja.
Also die Pink Floyd, Led Zeppelin und Wings Sachen in den 70ern gemacht haben. Also Wish You Were Here ist von Hypnosis. Die haben ein Ecstasy Cover.
Aber die waren auf
gestaltet.
Major-Label, ne? Also, ja, also ich meine, und lächerlicherweise ist das anfangs hier als Einzel-LP erschienen. Es war ja ohnehin ein Doppelalbum. Also es ist ein Doppelalbum und bleibt ein Doppelalbum. Und man kann sich, wenn man das auf Vinyl haben will, nur die Doppelalbum-Version ziehen. Denn da sind alle Songs absolut mördermäßig.
Mhm. Ich habe das tatsächlich damals als Soloalbum gekauft und war ganz enttäuscht, warum es das in der Bundesrepublik nicht als Doppelalbum gilt. Und jetzt habe ich heute beide Versionen. Also die 82er-Version und die spätere Version dann. Ja, und Ecstasy wandeln sich auf dem Album schon deutlich hörbar. Wir haben mehr Folk, wir haben mehr Natur, wir haben mehr akustische Gitarren. Und
der Folk-Einfluss.
Genau, eben. Und für viele gilt English Settlement als eins oder das beste Ecstasy-Album. Zum Beispiel für Jim, der ja ganz intensiv mehr Zeichen gibt. Auf unserer Album-Ranking-Show, Show klingt gut, ne? Von Linus und Thorsten hat es den Nummer 1 gemacht.
Zu Recht.
Und kann man gut vertreten. Und ich würde sogar sagen, wenn mich auf der Straße jemand anspricht, ey, ja, was ist denn das Einstiegsalbum bei Ecstasy, womit soll ich denn anfangen? Würde ich sagen, fang mit English Settlement an, oder? Kann man das sagen?
Ja, ich meine, da gibt's auch so unterschiedliche Sachen, auch jetzt Nearly Africa mit Trommelalarm und alles, aber mit super giftigen Texten auch gegen Kolonialismus, gegen USA-Einfluss in der Weltpolitik und so weiter. Alles super aktuell, heute auch, heute aktueller denn je fast.
Ja. Also der nervöse Sound, der rockige Sound, den wir eben noch gehört haben, Stefan, der verschwindet so langsam. Wir haben Psychedelic-Elemente, wir haben Art-Rock-Elemente, wir haben atmosphärische Stücke mit ungewöhnlichen Gitarrenrhythmen. Es klingt wärmer, organischer als die Vorgänger. Wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, Black Sea ist mein Ein und Alles, aber English Settlement ist auch ziemlich geil, sozusagen. Und den Beweis werde ich jetzt auch antreten. In der Ranking-Show haben wir Senses Working Overtime gemacht, der große Hit aus dem Album, auch ein ganz fantastischer Song. Du schüttelst den Kopf?
Nee, ne? Das wäre jetzt nicht meine Wahl gewesen,
ja.
aber ist natürlich ein guter Titel.
Ja.
Aber ich bin gespannt, was
genau.
du jetzt willst.
Ich habe einen Song gewählt, der nennt sich Tanz der Yacht, Yacht Dance.
Fantastisch. Das schließt doch an bestimmte Folgen, die wir haben.
Ja, das stimmt.
Genau. Für mich einer Instant Love hatte ich bei dem Song, als ich den gehört habe. Ich fand den von Anfang an, was ist denn das? Der ist so auf dem Doppelalbum so versteckt. Auf einmal kommt der Song und öffnet eine ganz neue Welt. Soll ich mich ausziehen?
Nein, bleib doch ruhig. Okay,
cool. Wir haben ganz dunkle Sonnenbrillen hier liegen.
Und für mich ist er sogar, und das ist die zweite Nachricht, die in die Welt geht, auf dem Niveau von Blackbird von den Beatles. So auf diesem Niveau selber, diesem musikalischen Niveau, oder auch Lady Bird auf Mama, finde ich auch ähnlich geil. Aber über Mama reden wir dieses Mal nicht. Wir hören jetzt rein in Yard Dance von Ecstasy aus dem Jahr 1982 von English Settlement. Viel Spaß.
Was man doch alles mit einer Halligen Tom anstellen kann.
Ja,
Wahnsinn, und also die Produktion fantastisch. Lyrics höchstwahrscheinlich wieder wichtig, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Die Instrumentierung, ich glaube, mit zwei Akustikgitarren.
Kann sein.
Und der Witz ist eben, jeder Song ist total anders auf der Platte und es ist eine Doppel-LP. Also, das ist schon große Kunst.
Ja, sehr schön tatsächlich. Also ich frage mich gerade, ich kenne deine eure Begeisterung für die Band schon seit längerer geräumter Zeit. Und die Band ist wirklich toll. Also ich höre das, aber ich kriege den Grip nicht, was du schilderst. Ich höre die unfassbare Qualität, die Stimme und ich frage mich, manche Bands, es ist eine Frage von, ich glaube, dass diese Schicksal von der Band, was gar nicht so düster ist, man, die hatten schon eine gewisse Bekanntheit. Es ist nicht so, dass die am Ende des Monats noch Klo putzen sollten, um über die Runde zu kommen, ja. Sag ich mal. Aber es ist ein bisschen so, das ist eine kompromisslose Musik. Das ist eine Musik von Menschen, die machen einfach das und die und das gehört auch ein bisschen zu diesem Schicksal, dass man, also nicht immer, es gibt auch Bands, die das gemacht haben, sehr bekannt geworden sind, aber es ist sehr eigenwillig, diese Musik. Man merkt, die ist wirklich sehr
englisch verschroben.
Ja.
Also man darf nicht vergessen, Partridge hatte dann irgendwann so eine Bühnenangst entwickelt, dass sie auch nicht mehr live aufgetreten sind. Das heißt, eigentlich war es nur noch ein Studiomusikprojekt.
Ah, okay.
Und da haben sie eben rumgezaubert und alle möglichen Varianten ihrer Songs zusammengebastelt. Und also das ist nur ein Soundansatz auf diesem Album. Und es gibt einige mehr. Ich weiß nicht, wie viele Songs sind drauf, 12, ich weiß es gar nicht. Und also mich hat das damals total gekickt. Und das war auch aus der Zeit heraus sehr modern, aber du, genau wie du sagst, total eigenständig, so ein bisschen nerdige Musik fast. Aber mich hat das total angesprochen, und weil das eben einen eigenen Zauber entwickelte. Und Raul hat vorhin gesagt, das hat so eine organische Wärme, diese Platte, und das zieht sich fast durch jeden Song da durch. Das ist ganz eigenes Soundkonzept, was sie hier durchgesetzt haben auf dieser Platte.
Und mit dem eben im Unterschied zu dem, was sie vorher gemacht haben, schon weiterentwickelt. Ganz deutlich zu hören, und der Weg ist dann noch nicht zu Ende. Und Jim hat es eben schon angesprochen. Wir kommen jetzt zu einem ganz entscheidenden Phase für den weiteren Verlauf der Karriere, nämlich in Frankreich im März, April 1982 erlebt Andy Partridge auf der Bühne einen Nervenzusammenbruch. Die genauen Geschehnisse weiß ich nicht hundertprozentig, aber es hat wohl damit was zu tun, dass er tierisches Lampenfieber immer hatte und deswegen wohl schon seit längerer Zeit Valium genommen hat, um sich damit zu beruhigen. Und seine damalige Partnerin hatte davon die Schnauze voll und hat an einem Abend das ganze Valium in die Toilette gespült. Und er hat es dann kurz vor dem Auftritt verzweifelt gesucht, hat es nicht gefunden. Sie hat ihm gesagt, wo es ist, und dann ist er durchgedreht, oder? Kann das sein? Ist das
also so ungefähr? Ich kenne die Story gar nicht so genau, aber jedenfalls war dann Schicht mit live.
Genau, dann haben XTC die Entscheidung getroffen, wir treten nie mehr live auf. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Hat das ihrer Karriere entscheidend geschadet?
Hundertprozentig.
Ja.
Weil ich denke schon, dass du deine Fanbase im Wesentlichen durch Konzerte fängst. Und die hätten aus meiner Sicht wesentlich mehr Erfolg gehabt. Man darf nicht vergessen, die Musik, die sie gemacht haben, da hat der Stefan schon total recht. Und das ist auch nicht jedermanns Schuh. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit, wenn Leute da keinen Zugang finden. Das ist eine eigenwillige, spleenige, sehr englische Musik. Die sind sehr, sehr englisch.
Ja, und was passiert als nächstes? Terry Chambers, Schlagzeuger, was sagt er? Hä? Wie, ihr spielt nicht mehr live? Ich lebe nur, um live zu spielen. Nicht mit mir. Und er verlässt die Band. Ja. Kann ich verstehen, ist konsequent. Und geht dann witzigerweise, wandert er nach Australien aus. Und der Clou der Story ist, es gibt heute im Jahr 2026 eine Coverband, die tourt unter dem Namen XTC mit EXTC. Und wer sitzt am Schlagzeug? Terry Chambers. Und es ist Partridge approved.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Witzig, ne? Ja. Also wenn ihr irgendwo sieht, XTC, da ist doch ein E davor, das ist eine Coverband mit dem Originalmitglied.
Und das ist ein richtig guter Schlagzeuger gewesen.
Ja, genau. Ja, sie hören komplett auf zu touren, und jetzt komme ich zum kleinen ersten Exkurs. Jim eben schon erwähnt, Mitte der 80er sind wir, bewegen uns jetzt, und dann kommen sie auf eine total genial verrückte Idee. Sie firmieren unter dem Namen Dukes of Stratosphere und veröffentlichen 85 und 87 zwei Alben, in denen sie die Psychedelic Sounds der 60er aufnehmen und in neue Songs gießen und teilweise bewusst Klassiker zitieren. Also was sind Klassiker? Natürlich Pink Floyd, Pretty Things, würde ich sagen, die Small Beach Faces, Boys. Die Beach Boys, Traffic auch. Also ich habe das Mitte der 80er, habe ich mir das geholt und kannte die alle da schon. Und habe die auch, Deep Purple zum Beispiel, von der ersten Deep Purple machen. Und habe das alles wiedererkannt. Dachte, das ist unglaublich intelligent gemacht.
Und das Intelligente dabei war, dass sie völlig eigene Songs daraus gestrickt haben. Sie haben bestimmte Elemente übernommen, aber haben immer noch klare eigene und eigentlich auch sehr XTC-mäßige Songs gemacht.
Ja, genau. Also eine unbedingte Empfehlung. Man findet die beiden Alben heute als Compilation unter dem Titel Chips from the Chocolate Fireball. Also auch auf Streaming-Diensten kann man darunter das finden. Dukes of Stratosphere. Also wer so ein bisschen Spaß dran hat oder Exit-Fans, die diese Band noch nicht kennen, unbedingt anhören. Also wirklich ganz fantastisch. Ja, 86 erscheint dann ihr wichtigstes Album, würde ich sagen. Es nennt sich Skylarking. Ich habe mal geguckt, was heißt denn Skylarking eigentlich? Ich würde mal sagen, deutsche Übersetzung von Skylarking ist so ein bisschen wie Blödsinn machen, Nonsens machen, oder?
Ich bin überfragt.
Ja, okay. Produziert von Todd Rundgren, ein sehr bekannter Musiker aus den 70ern für extrovertierten, skurrilen Pop. Legendär, der hat dann die Band ins Studio zitiert, ich glaube in den USA dann aufgenommen und ja, hat mit Andy Partridge gar nicht geklappt. Die beiden kamen nicht miteinander zurecht und es gibt das Gerücht, die hätten nur über Zettel kommuniziert. Jedenfalls diese verhunzten Todd Rundgren, Ecstasy, Andy Partridge Sessions sind legendär. Also Ecstasy-Fans können da Storys von erzählen. Ich glaube, das reicht für hier und heute.
Aber ich denke, dass trotzdem hörst du dem Album einen gewissen Touch von der glatten Produktion an und der Rundgren hat jetzt trotzdem keinen super schlechten Job gemacht da, ne? Aber er hat sich halt nur mit Andy Partridge nicht verstanden. Aber da ist schon durchaus einiges an Einfluss von Rundgren zu hören, finde ich, auf dem Album.
Ja, ist klar. Okay. Also, wie gesagt, viele Kritiker und Fans sagen auch, es ist das endgültige Meisterwerk von XTC. Die vollendete Version, und ich jetzt zitiere hier, was XTC schon immer erreichen wollten, ein geschlossenes, atmosphärisches Album mit unglaublicher melodischer Dichte und emotionaler Tiefe. Ja, ich selber sehe das anders. Ich war immer in der Minderheit in Ecstasy-Foren, weil ich gesagt habe, ich finde das Album nicht gut, ich finde das scheiße. Ich weiß, ob ich
also
das
jetzt geschrieben. Ist aber Schluss hier.
Mir hat das nie besonders, als es damals rausgekommen ist, 86, dachte ich, ja, also für mich Paradebeispiel, die erste Single aus dem Album, jetzt wird's das nerdig, Grass, ja, finde ich total langweilig, auch heute noch.
Ja, das Verrückte ist, der spannendste Song aus der Zeit, der dann bei den späteren Versionen drauf war, war Dear God mit einem eigentümlichen und sehr intelligenten Text. War gar nicht drauf am Anfang. Ist inzwischen bei den Versionen drauf, war als Maxi erschienen, also Maxi-Single. Und ja, aber ich will dich nicht weiter aufhalten.
Also mittlerweile ist XTC richtig poppig geworden. Also das, was du vorher, den Rock und den Folk, verschwindet auf Skylarking fast vollständig.
Ja, die letzten beiden Stücke, okay. Sacrificial Bonfire und Dying, das ist schon ein anderer Schuh.
Okay. Haben ein bisschen ein paar Jazz-Elemente. Also es ist immer noch ein großartig produziertes Album. Es klingt auch ganz fantastisch, aber die Songs selber gefallen mir nicht so gut. Den Song, den ich jetzt vorspielen werde, ist der eben von Jim zitierte, letztes Stück, glaube ich, auf dem Album, auf der Originalversion, die ich auch habe, damals nicht drauf, später dazugekommen, es ist Dear God. Ja, einer der bekanntesten, kontroversesten Songs von Ecstasy. Andy Partridge schreibt Gott an in einem Brief und fragt nach dem Grund von Leid und Krieg und Religion und warum er da nichts macht. Also eigentlich eine sehr nachvollziehbare Frage, finde ich.
Eine sehr berühmte Frage auch.
Genau, die ich immer teile, also auch heute noch. Klingt sehr direkt, fängt ganz verblüffend an, nämlich mit einer Mädchenstimme. Die hören wir, glaube ich, ganz zum Schluss bei dem Ausschnitt. Großer Hit, toller Song. Wir hören rein in Dear God. Starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat from God. Can't believe in me. Dear God, sorry to disturb you, but I feel that I should be loud and clear. We all need a big reduction in a amount of tea. Fighting in the street.
muss ich mal direkt einsteigen. Wir haben jetzt, sind jetzt gerade rausgegangen, wo er singt: Did you make disease and the diamond blue? Did you make mankind after we made you? Und ich würde mal sagen, das ist nicht unintelligent. And the devil too kommt dann noch. Also, das ist ein Lied, wo sich jetzt die Radiostationen in den USA nicht so gefreut haben.
Ja, ja.
Und, aber das ist der Hit, der nicht drauf war auf der ursprünglichen Version der LP.
Sehr, sehr schönes Lied, also sehr, sehr gut gemacht. Es ist eine legitime Frage. Es ist eine Frage, die man schwer beantworten kann, aber die ist in der Zeit auch in England, aber auch in Amerika natürlich die hat eine gewisse Wucht und Bedeutung und auch mutig. Und ich finde, die ist aber auch diese Art von Lieder können ganz schnell kippen in nur billig. Mhm. Das hier ist sehr gut gemacht. Das ist auch verbunden mit einer gewissen Hilflosigkeit, Missverständnis oder gar nicht verstehen. Und ja, also die hat auch was Berührendes, diese Musik, finde ich.
Es fängt auch an mit, ja, hallo Gott, sorry, wenn ich dich störe, aber ich hätte da ein paar Fragen. Und dann wird das so runterdekliniert. Das sind Sachen, da wärst du in Europa in früheren Jahrhunderten natürlich auch verbrannt worden und in anderen Ländern heutzutage auch umgebracht werden. Das zeigt aber auch, dass es aus einer anderen Kultur kommt, wo man sich erlaubt, das eben zu sagen. Und ja, es gibt heute, wenn man an die Evangelikalen oder auch Hardcore-Katholiken denkt, dann würde das nicht überall auf Zustimmung stoßen. Dabei ist es eigentlich ein gedanklicher Denkanstoß. Ein Denkanstoß, wie es ein bisschen in der Szene bei dem ja vielfach auch aus Kirchenkreisen verrissenen Film Leben des Brian eine Rolle spielt, wo er sagt, denk doch mal selber, denk doch mal was Eigenes und nicht immer nur, was euch vorgebetet wird. Benutzt euren eigenen Kopf. Und das ist das, was in vielen Gesellschaften nicht immer erwünscht war oder ist.
Für viele der absolute Höhepunkt ihrer Karriere, aber so richtig geschafft haben sie es nicht, ne?
Ja gut, die Thematik.
Nein, auch das Gesamtalbum. Also es wurde nicht mehr größer, würde ich mal sagen. Wir springen jetzt direkt in das Jahr 89. Da kommt das nächste Doppelalbum von ihnen, Orange and Lemons.
Das habe ich zu Hause.
Genau.
Ja, ich glaube, das hast du von
genau,
ihm, ne?
Genau, eben.
Ja.
Mit einem wirklich fantastischen Beatles angehauchten Cover. Es heißt auch nicht umsonst, ist gilt als das Beatles-Album von Ecstasy, wobei es natürlich viele andere
Referenzen sind. Ich fand es noch okay, aber es war nicht mehr ganz meins schon.
Okay. Sagen wir mal, Skylarking ist eher geschlossener, melancholischer teilweise. Orange and Lemons wirkt eher auf so etwas wie ein kreativer Befreiungsschlag. Es ist deutlich von den 60ern beeinflusst. Es hat sehr viel Psychedelic Pop, es hat Beatles Pop und ist allerdings in der Ranking-Sendung Linus und Thorsten von den beiden nicht so gut bewertet worden wie von mir, unter anderem mit der Begründung, dass es überproduziert ist. Es ist too much of everything, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich finde das Album nach wie vor toll, aber es ist schon extrem poppig, gebe ich Jim recht, wenn er sagt, nicht mehr so ganz seins. Kann ich verstehen, sage ich zumindest. Und wir gehen mit der großen Single aus diesem Doppelalbum an den Start. Es ist Major of Simpleton. Never took a paper or a learning degree. It's all of your friends, think that's stupid of me, but it's nothing that I care about. Well, I don't know how to turn the weight of the sun and of man. No magic's what I want done, and I may be the man in simpleton, but I know
Also viele Ideen wieder verarbeitet, aber die Produktion geht mir auf den Sack. Da fehlt die Wärme in dem Sound. Das klingt so ein bisschen, als wenn du so auf Keramik klopfst. Und das ist mir zu schrill produziert, zu hell, zu wenig Bass, zu wenig Wärme. Und deshalb sind die guten Soundideen, die sie da verarbeiten, aus meiner Sicht ein bisschen verschenkt, weil sie das soundtechnisch aus meiner Sicht spannender hätten lösen können. Das klingt so ein bisschen plastikmäßiger einfach.
Mhm, okay. Bisschen Rockabilly auch da drin.
Kann auch sein, ja. aber wie gesagt, für deine Ohren wahrscheinlich schon sehr poppig, ne?
Sehr poppig,
sehr,
ja.
Sehr Beatles-mäßig.
Aber ja, genau, aber gut, gefällt mir. Also ich fand das der Stück davor fand ich sehr, sehr, sehr gut. Also ja. vom Text, von der Stimme auch. Das ist, man kann denen nichts vorwerfen, dass sie hätten immer das Gleiche gemacht.
Nein.
Das ist sehr, sehr vielfältig, auch von der Thematik, von dem, was die alles adressieren, aber auch von der musikalischen Farbe. Und genau, aber auch genau, ich habe die Platte auch zu Hause, ich muss mal reinhören.
Aber dann du brauchst die English Settlement.
Ja, das stimmt.
Ja, it's coming. Ja, vielleicht ja.
Mhm.
Das letzte Kapitel kommt jetzt, und da fasse ich Sachen zusammen, nämlich die 90er. In den 90ern haben sie noch 3 Alben gemacht. 92 Nonesuch, wiederum ein Doppelalbum, was zum Beispiel Linus und Thorsten sehr viel besser finden als Orange and Lemons, ich nicht. Dann haben sie 99 noch Apple Venus Volume 1 gemacht und 2000 kam dann Apple Venus Volume 2, auch genannt Wasp Star. Und danach gab es nichts mehr von XTC. Also diese 3 Alben erhalten immer noch großartige Songs und zeigen immer noch ihr enormes handwerkliches Können, aber es wirkt, sagen wir mal, wie eine Verfeinerung dessen, was sie spätestens 89 mit Orange and Lemons erreicht haben. Aber diese kreativen Sprünge, sagen wir mal, von Drums and Wires bis hin zu English Settlement oder auch zu Skylarking, so das Besondere und das Erfrischende gibt es da, also finde ich, selbst als großer Fan, nicht mehr so spannend. Es ist aber immer noch ein sehr souveränes Spätwerk. Und ich bin auch froh, dass sie mit dem Wasp Star aufgehört haben, weil das ist ich finde es immer noch ein tolles Album. Es gibt, wenn ich die Beatles kurz zitieren darf, mit Let It Be, also Wasp Star ist sehr viel stärkeres letztes Album als Let It Be von den Beatles. Ich weiß nicht, mein Fazit, was sagst du zu diesen 3 Alben?
Also Nonesuch habe ich mir noch gekauft und danach bin ich raus gewesen, weil Nonesuch schon für mich ein bisschen immer so Produktionswüste war. Also das aber auch nur deshalb, weil man, wenn man die ganzen vorigen Alben kannte, dann hat man so viele schöne Soundideen in sehr spannenden, unterschiedlichen, aber oft sehr warmen Sounds gehabt und das wurde mir einen Tick zu plastikmäßig dann. Aber trotzdem schimmern da immer gute Songideen durch und mit cleveren Texten nach wie vor. Also ich meine, aber und dann gibt's ja noch das ganze Werk, was Partridge dann später noch gemacht hat und aber wie gesagt, da war ich so ein bisschen raus dann. Mhm. Also das hat einfach nicht an die Qualität angeknüpft, die sie früher hatten, ja. Aus meiner Sicht.
Ah, okay. Ja, damit sind wir am Ende angelangt, lieber Stefan.
Vielen Dank.
Ich hoffe, ich konnte dir ich habe deine Neugierde auf diese Band.
Ja,
Bands,
nein, auf jeden Fall.
Geweckt.
Also sehr auch. Also tatsächlich ja so diese English Settlement, wo diese Dear God gespielt wird.
Das war Skylarking.
Okay, das glaube ich, höre ich mich als Nächste.
Ah, okay.
Mhm. Und gib dir meine Rückmeldung dazu.
Ich würde mich gerne in deine Situation versetzen, dass ich zum ersten Mal English Settlement und Skylarking hören kann. Ja, also sie sind, XTC ist keine Band für den schnellen Hit und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn Leute hier sitzen würden und sagen, was haben die mit der Musik? Ja, ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Kann ich verstehen. Bei mir war es nie so. Es hat mich immer irgendwas in dieser Musik getriggert und offensichtlich bei Jim auch und bei Hank war das genauso der Fall. Sie sind, deswegen würde ich sagen, eher sowas wie ein gutes Buch. Je öfter man dieses Buch liest, desto mehr
Oder jedes Mal denkst du wieder was Neues.
Genau. Und für mich war es, habe ich eben auch schon mal angedeutet, Liebe beim ersten Hören, beim allerersten, ich glaube, das war sogar Making Plans for an Angel. Und diese Liebe ist wirklich bis heute geblieben. XTC begleiten mich seit 1981. Regelmäßig. Nicht jeden Tag, aber sie kommen immer wieder auf meine Playlist. Ich grabe immer wieder Ecstasy-Sachen aus und habe erst irgendwann in Mitte der 80er festgestellt, dass die sonst kaum jemand kennt. Für mich waren die ganz selbstverständlich super groß. Und der Einzige, den ich kennengelernt habe in den 80ern, war der Jim, der gesagt hat, geile Band, ja. Sonst Jahrzehnte naja, keinen mehr.
Man muss sich klar machen, also klar, wir sind jetzt ja so alte Knacker, die hier irgendwelche Sachen vorstellen, aber so ist es nun mal. Und 78 bis heute, das ist eine fette Zeitspanne und jetzt, wie gesagt, war das letzte erwähnenswerte Album, war wann? Apple Venus, wann war das?
Das war 2000.
Okay, also wie gesagt, da war ich schon raus, also das heißt, bei mir hört es irgendwann in den 90ern auf, aber in dieser Zeitspanne, 78 bis irgendwann in den 90ern haben sie wirklich coole, unterschiedliche Pop-Ansätze gefahren, die andere nicht so hingekriegt haben. Mhm. Also, da es vielleicht gerne gemacht hätten, aber funktioniert nicht. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen für englischen Nerdism offen sein und für politische Texte und vieles mehr.
Ja, Stefan.
Ja, vielen Dank. Ich finde, das ist ja schon sehr gut gelungen, in diese Sendung langsam ein bisschen auch die Besonderheit von der Band nochmal nach vorne zu bringen und dass man da auch eine Beziehung dazu aufbauen kann. Und wie gesagt, es ist wie ein guter Wein. Vielleicht braucht man ein bisschen Zeit oder es gibt französische Wein, die trinkt man zum ersten Mal und denkt, boah, was ist das denn? Und dann mit der Zeit lernt man die Reichheit und die Komplexität von diesem Wein zu entdecken. Das ist
der Chateau Latour der Popmusik. Ne?
Genau. Oder der Vin Jaune der Popmusik. Sehr schön. Vielen Dank, Raoul.
Ja, vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch so gut gefallen. Ich hoffe, wir haben ein paar Ecstasy-Fans gewonnen. Ich wünsche euch noch alles Gute und wir sehen uns nächste Woche für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Tschüss.
Adios.
Ciao, ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.